Von den frühen Christen des allerersten Jahrhunderts, da ist uns unter anderem ein aramäisches Wort überliefert. Das ist das Wort Maranatha. Manche denken, ach ja, das ist der Name von einem Schiff. Ja, es gibt auch Schiffe, die so heißen, aber eigentlich bedeutet es was völlig anderes. Es bedeutet sogar zweierlei, wenn man genau hinguckt. Das eine, es bedeutet, unser Herr kommt. Und das zweite, es bedeutet, komm, Herr. Also unser Herr kommt und komm, Herr. Wenn man Maranatha sucht, sagt, ist nicht immer gleich ganz klar, was damit gemeint ist. Dann muss man das aus dem Zusammenhang rauskriegen. Aus dem einen, aus diesem unser Herr kommt, da hören wir so eine unerschütterliche Gewissheit heraus. Unser Herr Jesus, er kommt, ganz bestimmt, er kommt. So, so ist das. Die zweite Bedeutung, komm, Herr, da klingt die Bitte eines Menschen an, der darunter leidet, dass er nicht da ist, der Herr, dass da irgendwo eine Entfernung ist. Das ist die Bitte eines Menschen, der Distanz zwischen sich und dem Herrn empfindet, zwischen sich und Jesus, zwischen sich und Gott, irgendwie nicht leicht zu überbrücken. Komm, Herr, der du jetzt so nicht da bist, wie ich mir wünsche, dass du da bist. Maranatha, komm Herr. Wenn diese Bitte gar nicht mehr ausgesprochen wird und keiner das sagt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Menschen sich daran gewöhnt haben, weit weg von Gott zu sein. So ist es. Man kann sich damit abfinden, dass einem der Name Gottes, sein Wesen, sein Handeln, verborgen oder fremd ist. Man kann sich mit der Tatsache arrangieren, dass Gott immer fragwürdiger wird und auch schließlich ganz ins Abseits, in die Bedeutungslosigkeit abrutscht. Um dieser Haltung entgegenzuwirken, dass Gott uns nicht wegrutscht, sondern ganz im Gegenteil, wir wieder sagen, komm Herr, darum feiern wir jedes Jahr Advent. Es ist so eine Zeit der Besinnung auf Gott, der kam und uns entgegenkommt. Es ist Umkehrzeit zu Gott. Ich habe jetzt zwei gebeten, Evelin und Christiane, den 24. Psalm uns zu lesen im Wechsel. Ihr werdet es gleich merken, im Wechsel von Frage und Antwort. Bitte.
Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet.
Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte?
Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
Wer ist der König der Ehre?
Er ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
Wer ist der König der Ehre?
Er ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre.
Ungleich verteilt, nicht mit der Textmenge. Ich werde versuchen, ein bisschen zu erklären, was wir da gerade gehört haben. Das ist ein Überbleibsel dieser Psalm aus ganz, ganz alten, uralten Zeiten und er gehört zur sogenannten Toreinlassliturgie, mit der Pilger vor dem Jerusalemer Tempel darum bitten, den Tempel betreten zu dürfen. Getextet von König David für die Zeit des Tempels, Der Tempel allerdings, der wurde dann erst von seinem Sohn Salomo errichtet, aber den Text, den gab es schon vorher. Überhaupt, der König David hat so manches schon vorbereitet für den Tempelbau. Wie muss man sich das vorstellen mit diesem Psalm? Man muss sich das so vorstellen, dass die Pilger aus dem ganzen Land zu einem der drei großen Feste unterwegs sind und sie singen Lieder, mit denen sie Gott loben und preisen. Antiker Lobpreis quasi. Immer wieder einmal auf dem Weg nach Jerusalem sind die ersten beiden Sätze des Liedes, das mit Psalm 24 überliefert ist, zu hören. Also das hättest du eigentlich singen müssen, Christiane, aber habe ich vergessen, dir zu sagen. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Oh, ich kann mir vorstellen, wenn die dann immer so das ganze Jahr immer nur in ihrem kleinen Dorf waren und dann plötzlich auf dem Weg von den Grenzen des Landes nach Jerusalem, dann haben die bestimmt gedacht, wow, was ist die Welt doch groß. Und wir wissen, die haben nur ganz wenig gesehen von der Welt und das fanden die schon gewaltig und haben Gott gelobt und gepriesen darüber. Und dann kommen sie an in Jerusalem und dort werden dann, ja, bauen sie erstmal ihr Lager auf oder gehen in die Herberge, wenn da überhaupt noch Platz ist. Und dann vor dem Aufstieg zum Tempel, da werden sie von einem Priester gefragt und das war das, was Evelyn gerade eben gelesen hat, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Das ist die Frage. Wer darf überhaupt in den Tempel? Wer darf überhaupt zu Gott? Und die Pilger, die geben darauf eine katechismusartige Antwort. So wie wir das Vaterunser wahrscheinlich so manchmal ganz mechanisch reden, sagen sie das, was jetzt zu sagen ist. Das haben sie gelernt, von Kindesbeinen auf gehört, das haben sie gelernt. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Das sagen sie so, gemeinsam, im großen Chor. Und stehen jetzt in erwartungsvoller Haltung in der feiernden Menge vor dem Tempel. Vor ihnen her wird die Bundeslade getragen, diese geheimnisumwitterte Truhe, die nicht für die Indiana Jones Filme erfunden wurde, sondern die gab es wirklich. Die Bundeslade, in der die 10 Gebote vom Sinai ins gelobte Land transportiert worden waren und die dann später von König David nach Jerusalem gebracht wurde. Der unsichtbare Herr, der Gott Israels, so stellte man sich damals vor, thront über den Cherubim, diese geflügelten Engelswesen, die die Lade zieren. Und damit ist die Lade ein Symbol der Macht und der Gegenwart Gottes. Der Tempel in Jerusalem, das Allerheiligste, so war der Gedanke, das ist der Fußschemel Gottes. Da ist er wirklich da. Nur der Fußschemel, weil Gott natürlich viel größer ist. Und die Menge möchte in den Tempel hinein, hinter der Lade her. Die ist gar nicht mal so groß, die Lade, ein Kubikmeter ungefähr. Aber sie repräsentiert einen großen Gott, der größer ist als die von Menschenhand gefertigten Tempeltore. Und deshalb wird von den Steinen des Tempels das an sich Unmögliche verlangt, sich weit auszudehnen. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wieder stellt ein Priester eine Frage, und er erwartet darauf eine ganz bestimmte Antwort. Eine ganz bestimmte Antwort. Das Losungswort quasi. Sowas wie ein Code. Wer ist der König der Ehre? Die Pilger kennen den Code, Gott sei Dank, mit dem sich die Pforten des Tempels öffnen lassen. Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Und noch einmal wiederholen sie ihren Wunsch. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Noch einmal wird nach dem Code gefragt, wer ist der König der Ehre? Doppelt bestätigen, haben wir ja heutzutage auch, ne, wenn wir irgendwas machen im Internet. Und die Pilger, die antworten ein zweites Mal, es ist der Herr, stark und mächtig Der Herr mächtig im Streit. Ach, da könnte ich jetzt ganz, ganz viel erzählen über diese Toreinlassliturgie, aber ich halte mal meinen Schnabel, wir wollen das ja nicht überdrehen. Mir geht es um was ganz anderes. Dieser 24. Psalm, und manche ahnen es ja schon, der hat mal jemanden inspiriert, ein Adventslied zu dichten. Das war ein Pfarrer mit dem Namen Georg Weißel. Und der hat das Lied gedichtet für die Einweihung der Kirche, in der er eine Woche später selber zum Pastor ordiniert werden sollte. Am 2. Advent 1623. 2. Advent 1623, 2023, nein, das sind 400 Jahre. Heute hat das Lied Geburtstag. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Damals ging das nicht um den Tempel, damals ging es natürlich um diese Kirche in einem Stadtteil von Königsberg. Ja, darum ging es. Ehe man hineinging, so stelle ich mir das vor, hat man dann vielleicht dieses Lied, naja, keine Ahnung, das habe ich mir nur gerade ausgedacht. Also so hätte ich es gemacht. Aber für den Georg Weißel, der da eine Woche später zum Pfarrer dieser Gemeinde ordiniert werden sollte, für ihn gab es gar keinen Zweifel. Der Herr der Herrlichkeit, der ist schon da. Mit dem Kommen Jesu in diese Welt kam Gott selber zu uns Menschen. Und so übertrug Georg Weißel die Aussagen des alten Liedes aus dem 24. Psalm, also als alttestamentliche Lied, auf Jesus, den Heiland der Welt. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist der König aller Königreiche. Und doch ist er ganz anders als andere Könige der damaligen Zeit. Gerecht ist er, hilfsbereit, sanftmütig, heilig, barmherzig. Und mit dem Kommen dieses hilfsbereiten, barmherzigen Jesus beginnt das Ende all unserer Not, all unsere Not zu Ende erbringt. Und er will bei uns sein, in jedem Land, in jeder Stadt, so diesen König bei sich hat. Mehr noch, er möchte, dass er ganz bei uns und wir ganz bei ihm sind. Jeder und jede Einzelne, da soll nicht diese Entfernung sein, sondern da soll unmittelbare Nähe sein. Und so ruft er uns zu, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zu bereit. Also die Tore des Herzens öffnen für Jesus. Denn das Problem ist ja nicht, dass Jesus nicht zu uns kommen wollte. Das Problem ist doch vielfach, dass Menschen Jesus nicht an sich ranlassen. Das ist das Problem. Und dass wir die Tore unseres Herzens aufmachen, das ist kein Befehl, sondern er möchte, dass das unser Wunsch ist. Und wir singen, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 400 Jahre, genau 400 Jahre. Noch einmal zurück zu Psalm 24. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und ja, die Tore haben sich geöffnet. Aber nicht die Tore des Tempels, sondern die Tore des Himmels. Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort in die Welt hinausgesagt. Ein Wort, das er nicht mehr zurücknehmen will und kann. Und dieses Wort ist Jesus. Mit dem Kommen Jesu sagt Gott der Welt, ich liebe dich Welt, ich liebe dich Mensch. Dabei spricht er sein Wort der Liebe in eine Welt, die voller Abgründe ist. Er richtet dieses Wort an Menschen, die zu allem fähig sind. Advent ist die Zeit, die uns wieder bewusst machen soll, trotz allem gibt Gott uns Menschen nicht dem Untergang preis. Niemand muss von Gott verlassen sein. Advent bedeutet, Gott ist angekommen, Jesus ist da und bringt die Liebe Gottes in diese Welt. Aber ich sagte es schon, viele Menschen haben sich mit der Gottesferne abgefunden. Gott ist ihnen verborgen. Jesus, der durch sein Kommen neues Leben und Freude schenkt, ist ihnen fremd. Sie leben so, als wäre Jesus nie gekommen, als gäbe es Gott nicht. Ein Pastor spricht mit seinen Konfirmanden über die Geschichte auch von der Vertreibung aus dem Paradies. Er schildert, wie es damals dazu kam, dass Gott die Tore des Paradieses verschloss, den Menschen rauswarf und den Engel als Wächter vor die Pforte des Paradieses stellte. Und dann fragt der Pastor die Kinder: Was werden nun wohl Adam und Eva zueinander gesagt haben? Dort draußen, vor den Pforten des Paradieses, als sie den allerersten Schreck überwunden hatten. Und ein Mädchen antwortet: Oh, Eva könnte ja zu Adam gesagt haben: Och, Adam, lass uns doch mal gucken, ob es hier draußen in der Welt nicht auch schön ist. Diese Antwort, die repräsentiert solche Menschen, die entschlossen sind, sich auch ohne Gott zurechtzufinden. Adam, lass uns einfach so leben, als gäbe es das Paradies gar nicht. Als existierte Gott nicht. Vielleicht ist es ja auch ohne Gott ganz schön. Wir kommen doch auch ohne Gott zurecht, oder Adam? Also ich brauche ihn nicht. Diese kleine Geschichte vom Konfirmanden, von den Konfirmanden und dem Pastor ist noch nicht zu Ende. Ein anderer Konfirmand, der ist ganz offenbar fasziniert von dem Engel, der da mit dem Schwert vor dem Tor des Paradieses steht, der Cherub, ne? Und der antwortet: Naja, Adam könnte zu seiner Frau ja auch was anderes gesagt haben, nämlich: Eva, pass mal auf, sobald dieser Typ mit seinem Schwert wegguckt, sind wir wieder drin. Und diese Antwort, die repräsentiert Menschen, die der Meinung sind, man könne sich das Paradies selbst erobern. Das denken ja manche. Den Himmel, den schließe ich mir selber auf. Ein bisschen Humanität, soziales Engagement, Umweltschutz, Tierschutz nicht zu vergessen, gleiche Bedingungen für alle überall, Weltfrieden. Und dann ist es doch da, das Paradies auf Erden, oder? Allerdings hat auf diese Weise, allein mit dem Blick auf die Schöpfung und die Möglichkeiten der Schöpfung, noch niemand das Paradies schaffen können. Das hat nicht funktioniert und ich wage mal vorauszusagen, das wird nicht funktionieren. Und das Erleben der unmittelbaren Nähe Gottes, das ist so nicht möglich. Das Erleben der unmittelbaren Nähe Gottes wird vielmehr dem Menschen zuteil, der auf den Schöpfer blickt und ihm zuruft: Maranatha, komm, Herr. Aber auch das andere, Maranatha als Bekenntnis: Unser Herr kommt. Gott ist nahe in seiner Barmherzigkeit und Liebe. Er will unser Gott sein, er will unser Herr sein. Unser Leben möchte er gestalten, er möchte es reich machen. Er möchte zu uns persönlich kommen, uns begegnen. Er begegnet uns in diesem Gottesdienst, er ist doch unmittelbar nahe. Beim Lesen der Bibel zu Hause, im Gespräch mit ihm, beim Abendmahl. Und er begegnet uns auch, wo wir solchen Menschen beistehen, die unsere Unterstützung brauchen. Matthäus 25. Gott bleibt uns nicht fern. Er kommt zu unserem Besten. Und dann noch einmal Maranatha als Bitte: Komm doch, Herr, zu uns. Wohl wissend, dass die uralten Pforten des Paradieses sich geöffnet haben. In einem anderen Lied heißt es: Der Cherub steht nicht mehr davor. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Werdet nicht pingelig, das steht eigentlich dafür, ne? Aber das musste sich ja auch irgendwie reimen und so. Und das ist die gute Nachricht des Advents. Das Tor zum Himmel ist auf. Er kommt uns entgegen. Komm doch, Herr, komm zu mir, darf jede und jeder sprechen, rufen, schreien, wie auch immer. Der Weg zu Gott ist frei. Alle können ihn finden, alle sind eingeladen. Amen.